ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Dann gucke ich zum Gartentor und denke, jetzt kommen sie wieder, ohne Emotion, ohne Angst. Aber das wäre doch ein Gedanke, der wäre mir vorher nie gekommen, dass die Polizei zu mir ins Haus kommt. Und das muss ich sagen, nehme ich auch der Regierung sehr übel. Das ist mir jetzt persönlich passiert. Aber was all den anderen passiert ist, ist extrem zum Teil eben gewesen. Und das war nicht normal. Und das war aus meiner Sicht gewollt. Leute wie ich, und das sollte natürlich ausstrahlen, sollten verunsichert werden. Wir sollten Angst kriegen, macht das bloß nie wieder.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Ines Kapstein. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Gerne.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin. Sie haben sich früh mit der wissenschaftlichen Grundlage für die Maskenpflicht in Deutschland befasst und dabei auch die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts evaluiert. Aktuell haben Sie ein Buch verfasst und auch veröffentlicht. Es trägt den Titel Aerosole, Angst und Masken, die AH+L-Regeln. Ich habe es in großen Auszügen gelesen und genossen und sehr informativ empfunden. Ich würde mit Ihnen gerne über die Pandemiepolitik und das Geschehen sprechen. Es wäre leicht, sofort in die Masken zu springen, weil das ein Hauptthema ist. Was werden wir nicht tun? Dazu ist auch schon viel gesagt und veröffentlicht worden. Wir werden darauf kommen, aber nicht sofort. Ich würde ganz gern ein bisschen chronologisch anfangen, weil mich immer interessiert, wie haben Leute den Anfang dieser Zeit erlebt? Hier saßen ja schon Immunologen und Radiologen und ganz viele verschiedene Leute. Und immer interessiert mich, was war, als diese Zeit begann? Und damit würde ich auch gerne mit Ihnen anfangen. Wie haben Sie jetzt das Frühjahr 2020, also mehr als 5 Jahre her, eigentlich erlebt?
Tja, ich habe da mehrfach drüber nachgedacht. Vor einer Weile schon und jetzt, als unser Gespräch anberaumt war, erst recht, weil ich ja damit rechnen konnte, dass so eine Frage kommt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß, ich habe damals noch Fernsehen geguckt, sprich auch Tagesschau, Tagesthemen, österreichisches Fernsehen, weil ich wohnte damals noch in der Nähe von Österreich in Oberbayern. Und da wurde halt eine Sicht der Dinge dargestellt, die dann am Anfang, fand ich, noch relativ differenziert war. Und irgendwann kippte was um, dann wurde ich skeptisch. Aber ich habe mir noch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Es kam dann, und das wurde auch im Fernsehen gezeigt, so Bilder aus, es wurde gesagt China, aber da konnte man ja nicht überprüfen, wo irgendwelche Leute auf der Straße umgekippt sind, angeblich. Und ich fand das irgendwo unglaubwürdig. Mhm. Und ich habe gedacht, na gut, mal gucken, was jetzt kommt. Null Ahnung, dass ich irgendwas hätte vorwegnehmen können, dass das so zu so einem riesigen medizinischen Thema gemacht werden würde oder werden sollte. Und wie gesagt, es entwickelte sich. Ich habe damals eine große Klinik betreut und viele haben über dieses Virus geredet und über die möglichen Gefahren. Und dann hat die Klinikleitung mich gebeten, für die gesamte Belegschaft einen Vortrag vorzubereiten. Die hatten dort einen wirklich schönen Hörsaal, was man in Kliniken eigentlich selten findet, außer wenn es Unikliniken sind. Und dann haben wir diesen Vortrag gemacht und der war 5. März 20. Mhm. Am 2. März 20 war die letzte davor stattfindende große Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister und mit Drosten. Und ich glaube, da war auch noch die Hygienikerkollegin von mir dabei, von der Charité, die jetzt auch im Ruhestand ist. Und dann hieß es, macht euch keine Sorgen, ist eine harmlose Infektion. Und so habe ich das am 5. auch rübergebracht mit den Zahlen des RKI, alles, was ich gefunden habe. Man konnte ja damals noch ganz wie selbstverständlich natürlich ein solches Geschehen einer respiratorischen Infektion mit der Influenza vergleichen. Also habe ich die Vergleichszahlen der letzten Jahre von der Influenza genommen. Und Der Hörsaal war knallevoll, der war übermäßig voll. Es gab noch keine Abstandsregeln, ja. Und ich hatte, mir war echt ein bisschen mulmig zumute, weil ich bereite meine Vorträge schon vor für medizinisches Personal, aber nicht für Verwaltungsangestellte, für Reinigungspersonal oder so. Und ich habe gedacht, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich mir mehr Zeit gelassen und habe das alles im Detail dargestellt, erklärt zum Teil auch, wenn ich Fachbegriffe da drauf hatte. Es war mucksmäuschenstill. Die haben mir von Anfang bis zum Ende zugehört. Das war sehr lang. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und ich wurde hinterher sehr gelobt. Von der Klinikleitung. Sehr gelobt. Von derselben Klinikleitung, die mich dann ein paar Monate später, sagen wir, die mit mir den Vertrag aufgelöst hat. Weil ich mit dieser Begründung, ich sei politisch nicht mehr tragbar. Das heißt, damals war noch null und einfach gar nichts. Das war der 5. März. Ja. Aber die Woche drauf, da fing das an. Da fing ja auch, da hatte ja auch dann die WHO plötzlich dieses Ereignis zur Pandemie erklärt. Das war der 11. März. Und dann kam eben jener 16. März, wo die Hochstufung dann kam. Das mit der Hochstufung, muss ich sagen, habe ich damals nicht so registriert. Das ist mir erst hinterher bewusst geworden, was das bedeutet hat. Jedenfalls ab einer Woche danach, es war alles super, haben sie toll gemacht, haben alle verstanden, war toll. Eine Woche später war das nichts mehr wert, das Ganze. Also auch intern, ja. Und Zuhörer kamen hinterher zu mir und haben gesagt, ach, wissen Sie, jetzt, das war schön und so, und wir haben jetzt nicht mehr so viel Angst. Denn die hatten ja schon damals Angst durch Berichterstattung. Ich habe erst mit der Corona-Zeit angefangen, überhaupt ins Internet zu gucken, regelmäßig. Ich habe da mal was nachgeguckt, wenn ich was wissen wollte. Aber das Internet spielte für mich keine große Rolle als Informationsquelle. Wir haben damals noch Zeitungen abonniert gehabt. Ja, die Taz und die Frankfurter Rundschau. Und richtige papierne Zeitungen, die man so in der Hand hatte. Und nach ein paar Monaten haben wir gesagt, das geht nicht mehr. Das kann man ja nicht mehr lesen. Dann wurde erst die eine, dann die andere Zeitung gekündigt. Und ich habe das immer schön begründet. Bei der Frankfurter Rundschau waren wir Jahrzehnte Abonnenten. Die haben null geantwortet. Ich habe es ausführlich begründet. Die Taz, die kam dann später dran, die wurde auch gekündigt, habe ich auch erklärt. Und die schrieben mir dann nur zurück, ja, aber wissen Sie, einige wollen das so haben, wie wir das bringen. Hm. Ja. Und ab da natürlich, das war dann der Sommer und der Herbst 20, da war klar, das ist was völlig Ungewöhnliches. Und dann hatte ich natürlich schon, das hat sich ja alles so entwickelt, so überschneidend, diesen Artikel vom Robert-Koch-Institut bearbeitet und dazu erstmal nur einen Kommentar für die geschrieben. Und das habe ich Anfang Mai zum RKI geschickt, was so ungefähr, also schon völlig sachlich und wissenschaftlich und höflich, aber was soll denn das eigentlich? Gibt doch hier keine Begründung, da keine Begründung. Und später dann mit einem Kollegen von der Zeitschrift Krankenhaushygiene Up to Date, wo ich ursprünglich, als die gegründet wurde, war ich Schriftleiterin. Und die saßen da schon im Herausgeberteam und mit denen hatte ich dann besprochen, dass daraus könnte man auch einen Artikel für die Zeitung machen. Es ist zwar nicht jetzt konkrete Krankenhaushygiene, aber es betrifft Schutzmaßnahmen im Umgang mit respiratorischen Infektionen. Und so kam das dann, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Da muss man umarbeiten, das dauert wochenlang. Kann man nicht einfach einen Text nehmen, ne? Das wissen Sie sicher. Und dann gibt's Vorgaben, wie man das zu machen hat, mit Merkkästchen und all dem drum und dran. Und dann hatte dieser Artikel eben auch noch 10 Fortbildungsfragen. Das können Ärzte beantworten und wenn sie dann ihr Ergebnis einreichen, dann können sie sich dafür Fortbildungspunkte gut schreiben. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Na, jedenfalls mit dem Artikel, ich habe das nicht geahnt. Ich hätte diesen Artikel nie geschrieben, wenn ich geahnt hätte, schon auch, was der für Furore macht. Ich habe Zuschriften gekriegt von Menschen, die ich noch nie, mit denen ich noch nie Kontakt hatte, die auch die wenigsten von denen waren Kollegen oder kamen überhaupt aus dem Medizinbereich. Viele einfach so normale Bevölkerung, Mütter, Lehrer und so weiter.
Und waren das wohlwollende Rückmeldungen oder?
Alle wohlwollend. Alle. Im Betreff stand immer vielen Dank und vielen Dank für ihren Mut und so. Und ich habe immer gedacht, was wollen die eigentlich? Ja. Mhm. Aber das war dann schon Anfang September. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich weiß jetzt, was sie wollen. Aber die kennen doch meine Entstehungsgeschichte gar nicht. Das hatte nichts mit Mut zu tun. Das ist so, ich fühlte mich verpflichtet, ich muss das da klarstellen, was da das RKI gemacht hat. Und das hatte doch mit meinem Fach und mit der Maskenwirksamkeit und dem, was man dazu weiß, überhaupt nichts zu tun. Naja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Dann kamen diese vielen Zuschriften, dann habe ich Ärger gekriegt in dieser großen Klinik.
Wegen diesem Artikel?
Wegen diesem Artikel, weil ich auch noch am Ende geschrieben habe, das ist eher kontraproduktiv, nicht? Weil man die Dinger ja ständig anfasst. Und wir warnen immer davor, dass man die Masken anfasst. Wir sagen immer, also auch im Medizinbetrieb, OP-Masken, nicht anfassen und hier hängen lassen, sondern wenn sie abgenommen werden, dann entsorgen. Ja? Man atmet ja da rein und da ist diese ganze Mund-Rachen-Flora, die wir natürlicherweise haben, hängt dann sozusagen mindestens an der Innenseite der Masken. Und je länger wir sie getragen haben, sind die auch durchgewandert. Ja, und also völlig normal, dass die Bevölkerung Masken trägt, wo wir in der Klinik immer sagen müssen, hier, die müssen so und so getragen werden, eben zum Beispiel nicht runterziehen und wieder hoch. Das war völlig undenkbar. Ich war schon, muss ich sagen, schon ein bisschen fassungslos, was das RKI da geschrieben hatte.
Da kommen wir noch direkt drauf hin.
Ja.
Aber dieses Grundlagenwissen ist sozusagen was unter Ihren Kollegen aus der Krankenhaushygiene Standard ist. Das wusste jeder von denen.
Ja,
jeder von denen hätte auch diesen Artikel schreiben können, fachlich sozusagen, um eigentlich darzulegen, natürlich, dass es nicht evidenzbasiert
ist.
Ja,
natürlich.
Aber nur Sie haben es getan.
Nur ich habe es getan. Ich habe da vielleicht so eine Ader, die ist gerne zum Widerspruch bereit, wenn ich sehe, dass etwas in seiner Logik oder auch von den Fakten her, die stimmt.
Mhm.
Ja. Und hier war jetzt vorher schon, bevor dieser Artikel erschien, ging durch die Medien eben, dass die Bevölkerung Masken tragen sollte, wie in asiatischen Ländern. Und es war auch von Maskenpflicht die Rede. Und Angela Merkel hatte in einem Interview Anfang April gesagt, nee, die Masken, die werden ja zur Virenschleuder. Sie hat das sehr schön also erklärt, die durchfeuchten, ja, und so weiter. Und nein, und eine Pflicht ist auf keinen Fall geplant. Und das hatte ich natürlich alles im Kopf. Und dann kam Mitte April dieser Artikel und da habe ich gedacht, was ist da los? Und war noch völlig felsenfest überzeugt, nein, die machen keine Maskenpflicht. Ganz sicher nicht. Ja.
Und am 27. April kam die Maskenpflicht?
Am 27. kam sie. Und ich wohnte damals noch in Bayern. Und der Ministerpräsident Söder damals schon, hat schon eine Woche vorher ein dringendes Gebot für die Maske eingeführt. Damit ich einkaufen gegangen, so wo so große Läden sind. Und habe auf dem Parkplatz so ein bisschen beobachtet, was ist da? 1-2 Leute haben vielleicht eine Maske getragen. Es hat keinen gekümmert, ja, dieses Gebot, das Dringende. Aber es wurde ja dann eben schnell abgelöst von der bundesweiten Maskenpflicht. Und die wurde dann eben in jedem Bundesland wieder in irgendeine Verordnung gegossen.
Es treibt uns schon zu den Masken, aber bevor wir da tiefer einsteigen, gerade das mit dem RKI interessiert mich natürlich sehr, weil wir oder ich hier sehr viel mit dem RKI-Protokollen zu tun hatte, in denen sozusagen gut zu lesen ist, dass bis zum gewissen Zeitpunkt niemand Maskenpflichten empfohlen hat. Bevor wir aber da hingehen, brauchen wir, meiner Meinung nach brauchen wir eine andere Grundlage, oder habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, hat mich auch erstaunt, ein Thema, mit dem ich mich nicht so viel beschäftigt habe. Ich zitiere mal kurz eine Stelle aus Ihrem Buch. Da steht nämlich, Die Übertragung von SARS-CoV-2 durch Aerosole, also durch die Luft, ist von der Pathogenese her nicht plausibel und wissenschaftlich unbewiesen. Nächstes Zitat. Die Aerosoltheorie hat keine annähernd ausreichend wissenschaftliche Basis und es fehlt ein Beleg dafür, dass dieser Übertragungsweg für den natürlichen Ablauf der SARS-CoV-2-Infektion relevant ist.
Ja.
Das ist eigentlich ein ziemlich überraschendes Statement, weil mein Verständnis ist, dass auf dieser Aerosol-Theorie sehr, sehr viele dieser vermeintlichen Hygienemaßnahmen eigentlich basiert.
Ja.
Können Sie das für den Laien verständlich erklären, warum es nicht plausibel ist und auch wissenschaftlich nicht belegt?
Also die Masken spielen von Anfang an eine Rolle, deshalb müssen wir sie weiter hier auch betrachten. Mhm. Als wir Mitte März hatten und Regierung hat diesen Lockdown dann beschlossen, ab dem 23. März, da war von Aerosolen als Übertragung meines Wissens noch praktisch nicht die Rede. Mhm. Es war jedenfalls noch nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen. Das kam erst im Laufe der Zeit. Und es war dann so, als ich diesen Artikel für die Fachzeitschrift bearbeitet hatte und fertig hatte, eingereicht hatte, dann wurde der begutachtet. Da gibt's auch mal zwei Gutachter, zwei Peers. Und der eine hat gesagt, ich solle doch bitte noch einen Absatz wenigstens reinschreiben zur Aerosolübertragung. Davon wird doch jetzt vermehrt geredet. Das war mitten im Sommer 20. Und selbst da war das noch nicht sozusagen in den Köpfen drin. Und die Maßnahmen, die die Regierung als erste da beschlossen hatte, klar, wenn man sie so betrachtet, können sie eigentlich nur was mit Aerosolen als Übertragung zu tun haben. Zum Beispiel die Abstandspflicht, die kam ja schon mit dem Lockdown. Diese AH-Regel kam erst im Juni und das L für Lüften wurde erst im September eingefügt. Ja, und von daher hat, meine ich, am Anfang das noch nicht eine Rolle gespielt. Es sei denn, die Berater der Regierung hätten das schon ins Spiel gebracht. Mhm. Und es mag sein, dass der Herr Drosten in seinem Podcast da im NDR schon auch zu dieser Zeit was erzählt hat, wenn Sie an einem Jogger vorbeilaufen, das hat mir mal ein Mitarbeiter erzählt. So, wissen Sie, der hat erzählt, man atmet ja dann so kräftig, wenn man joggt und wenn man da vorbeiläuft oder entgegenkommt, ist ja egal, dann kann es sein, dass man von dieser Wolke was abkriegt. Vielleicht sozusagen kam das von Beraterseite schon zur Sprache. Aber es wurde sonst, zumindest das, was ich damals verfolgt habe, nicht groß thematisiert. Es kam erst später, eben, zweite Hälfte 20, ja, wo dann auch die Regierung das L für das Lüften mit aufgenommen hat. Aber jetzt sagen Sie noch mal Ihre Frage. Ich glaube, ich habe die noch nicht.
Warum es nicht plausibel ist aus der Pathogenese, ist es nicht plausibel, dass das so ist?
Ich habe dann gedacht, ich muss das jetzt mal aufschreiben, wie das zu verstehen ist mit einer Übertragung durch Aerosolpartikel. Was ist das eigentlich? Dazu kann ich sagen, das interessiert mich seit Jahrzehnten. Ich habe ja 1993 mich habilitiert im Fach Krankenhaushygiene. Und wenn man sich habilitiert hat, muss man einmal einen Vortrag halten vor der Fakultät. Übrigens, dieses normale Habil-Verfahren, was einige prominente Leute nicht durchlaufen haben, wie wir wissen. Ja? Und da muss man vor der Fakultät einen Vortrag halten. Da habe ich mir ein Thema ausgesucht, was auch damals schon eine Rolle spielte, was mit multiresistenten Erregern. Und dann muss man die sogenannte Antrittsvorlesung halten. Die ist zeitlich nicht gebunden, da kann man sich auch ein paar Monate Zeit lassen. Und zur Antrittsvorlesung habe ich mir schon das Thema genommen, Tröpfcheninfektion, was ist das eigentlich? Seitdem ich da in diesem Fachbereich bin, ist für mich wichtig zu verstehen, wie werden Erreger übertragen, weil wir nur daraus die erforderlichen Schutzmaßnahmen formulieren können. Und insofern muss man sich mit der Frage beschäftigen, was sind Tröpfchen, Und was sind sogenannte Tröpfchenkerne, wovon hier selten die Rede war. Es kam dann auch mal in der Presse. Und hier redete man meistens von Aerosolen, wobei ich aber in meinem Buch auch darstelle, Aerosol ist das Ganze. Also die Mischung der Partikel, wie sie so in der Luft schweben. Und ein Aerosol kann alles sein. Alles, was schwebt, was so fein und klein ist. Das kann ölig, fest sein oder eben auch ein Erreger. Mhm. Und die Tröpfchenkerne meint, was ganz Besonderes infektiologisch ist, dass in der US-Amerika oder sagen wir in der englischsprachigen Literatur schon vor Jahrzehnten geschrieben worden und beschrieben worden, was sind Droplets und was sind Droplet Nuclei. Und dass die Droplet Nuclei sind eben die Tröpfchenkerne, das, was von einem respiratorischen Tröpfchen übrig bleibt, wenn die Wasserhülle verdunstet ist. Was wir ausatmen oder auch husten, niesen, diese Tröpfchen sind unterschiedlich groß und die können einen Erreger enthalten, müssen aber nicht unbedingt. Und man weiß aus verschiedenen Untersuchungen, dass das recht selten ist, dass die überhaupt Erreger enthalten. Also ursprünglich hat man das mit der normalen Nasenrachenflora untersucht. Denn wir haben ja unglaublich viele Bakterien da auch in unserer Rachenflora als völlig gesunder Mensch. Ja, da kann auch mal was drunter sein, was auch eine Infektion verursachen kann. Aber bleibt da meistens ganz friedlich. Und wenn diese Tröpfchen jetzt eben unseren Mund-Rachenraum verlassen, dann sind sie größer oder kleiner. Die Größen sind relativ schwer, haben halt eine größere Masse und fallen dann da möglichst wahrscheinlich eher nahe zu Boden. Und die anderen, die gehen ein bisschen weiter. Und die ganz kleinen, die können dann luftgetragen weitermachen. Das ist das, was airborne ist im Englischen. Die geht immer nur um airborne und da rausschließt man dann, kann man schließen, dass das eben ganz feine Partikel sind. Und diese ganz feinen Partikel können Bakterien sein, können aber natürlich auch Viren sein. Dann sind sie noch mal ein paar Nummern kleiner. Ja? Und jedenfalls, die werden nicht isoliert einfach als reine Bakterien oder Viren ausgeschieden, sondern eben mit unserem respiratorischen Sekret. Und dieses respiratorische Sekret, wenn ich jetzt heute eine Infektion hätte, eine respiratorische, und wir sitzen hier, der Abstand ist vielleicht sogar ein bisschen zu weit. Aber im Prinzip könnten meine Droplets, die großen Tröpfchen, sie an ihrem Gesicht erreichen, an den Eintrittsstellen. Hier müssen die Erreger respiratorischer Infektionen eintreten. Auge, Nase, Mund, jeweils Schleimhaut. Wobei man beim Auge sagen kann, das geht hier nicht um die Konjunktiva, ob die Bindehaut, ob die durchlässig ist sozusagen für die Viren, sondern wir haben da so einen Tränen-Nasengang, das kennt jeder, wenn er in den Spiegel guckt, ist da so ein kleines Pünktchen und da wird die Tränenflüssigkeit in die Nase abgeführt, das reicht völlig. Wir greifen uns sehr häufig in die Augen, wenn wir sie uns nicht schminken jedenfalls, und reiben drin. Und wir reiben natürlich auch Nase und stecken Finger in den Mund, das machen nicht nur kleine Kinder. Machen auch wir Erwachsene. Und so finden diese Erreger oder dann auch die Tröpfchen Zugang. Ein Tröpfchen, was nach außen kommt und schon recht klein ist, wobei die Grenze bei 100 μ angesetzt wird. Also ein Millimeter hat 1000 μ. Und 100 μ ist von daher schon noch recht groß. Und wenn wir runtergehen auf 10 μ und solche werden ja auch schon freigesetzt, dann trocknet diese Wasserhülle im Nu aus. Die ist einfach weg. Auch solche Versuche wurden schon sehr frühzeitig gemacht. In den 40er Jahren habe ich damals eben alles gelesen, als ich mich dafür die Tröpfchen interessierte. Und das, was dann übrig bleibt, dieser sogenannte Tröpfchenkern, wenn ein Erreger drin ist. So, und jetzt sind wir dabei, der kann inhaliert werden. Die Tröpfchen, die fliegen oder dann auch sedimentieren, also zu Boden fallen, die können da nicht runter. Da können nur ganz, ganz feine, kleine Partikel in die Tiefe der Lunge. Und da müssen sie hin. Bestimmte Erreger, um eine Infektion zu verursachen. Aber das sind die wenigsten. Die Tuberkulose Der Erreger der Tuberkulose ist ein Bakterium, der muss dahin. Die Legionellen, auch Bakterien, ja? Die Aspergillen, Schimmelpilze, die bei normalen Menschen gar nicht Infektionen verursachen. Also normale Menschen heißt mit einem gesunden Immunsystem. Mhm. Die Viren, die müssen alle nach oben an die Schleimhäute der oberen Atemwege, die respiratorischen Viren, weil sie eben dort ihre Infektionen verursachen. Die gehen nicht in die Lunge und machen uns dann einen Schnupfen. Und das fand ich ja mit die schlimmste, weil die gröbste Vereinfachung sozusagen der Übertragung dieses Coronavirus, dass man immer sagt, es geht in die Lunge. Ja, aber man kann sagen, verdammt, wie kriege ich denn dann einen Schnupfen, wenn das in die Lunge geht? Mhm. Das geht an die Schleimhäute der oberen Atemwege. Und da wurde dann auch bald im Verlauf von 20, in den ersten Monaten oder Mitte, schon gezeigt, dass die Rezeptoren für dieses Virus hauptsächlich in der Nasenschleimhaut liegen, die sogenannten ACE2-Rezeptoren. Das ist ein Enzym, das haben wir normal. Damit ist der Mensch ausgestattet. Aber für diese Viren ist es eine Stelle zum Andocken. Und damit, das haben wir zum Beispiel auf den Schleimhäuten. Ja, und dann können sie gegebenenfalls, wenn sie Glück haben, wenn alles gut geht sozusagen, der Schleim, der natürlich da drauf ist, muss ja auch erst noch durchdrungen werden, dann können sie in die Zellen rein, in unsere Nasenschleimhautzellen, können sich dort vermehren und dann haben wir die Symptome eines Schnupfens, Husten, Heiserkeit und so weiter.
Dann hätten wir eine symptomatische Infektion.
Ja, da hätten wir eine symptomatische Infektion. Und da müssen sie hin. Und da kommen sie auch hin als größere Tröpfchen oder wenn wir uns die Hände kontaminieren und wir reiben dann in den Augen oder wischen uns über die Nase und so weiter. Da kommen die Erreger dann hin. Aber als Aerosolpartikel kommen sie da nicht hin. Und das weiß ich wiederum von den Aerosolphysikern. Die können mich ja gerne korrigieren. Ich habe das bei ihnen gelesen. Das heißt, die meisten Aerosolpartikel, und das heißt, wenn ich es jetzt konkret im Kopf habe, aus einer Publikation 94% der Aerosolpartikel gehen direkt im Mund in die Lunge. Mhm. Die werden nicht sozusagen an den Schleimhäuten der oberen Atemwege erstmal liegen gelassen. Die rauschen einfach durch, sage ich immer. Während die größeren, die bleiben da hängen. Das hat physikalische Gründe. Und die Aerosolphysiker sagen ja auch immer, das geht, die sind so klein, die können in die Lunge gehen. Ja, nur da müssen sie nicht hin. Da entsteht keine respiratorische Infektion der oberen Atemwege. Die kann nur dort entstehen, wo sie sich vermehren. Und das tun sie dann. Also ich glaube, aber fragen Sie noch mal nach. Ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr das beantwortet.
Wenn ich es richtig interpretiere, dann höre ich Sie aber auch sagen, dass sozusagen die Übertragung von SARS-CoV-2 findet mithilfe von Tröpfchen statt.
Ja.
Mehrheitlich oder fast nur oder ausschließlich.
Tröpfchen und Kontaktübertragung. Mhm. Und wissen Sie was? CDC... Centers for Disease Control in Atlanta, USA, die sagen das jetzt, die schreiben das auch wieder. Mhm. Ja. Und auch wenn man jetzt beim RKI nachliest, da stehen Tröpfchen jetzt an erster Stelle. Die sind noch nicht so ganz so konkret. Die CDC haben das während der ganzen Corona-Zeit auch nie wirklich anders gesagt. Aber trotzdem wurde immer geschrieben, geht über Aerosole, ist wissenschaftlich belegt, ist anerkannt und solche Sachen. Mhm. Und ich nenne das die Plausibilitätsfalle. Ja, wir bewegen uns alle in der Luft. Wenn uns jetzt jemand sagt, da schwirren so und schweben da so infektiöse Partikelchen rum, dann denken wir, oh, das ist wahnsinnig gefährlich, den können wir nicht entkommen. Mhm. Und ich denke, darüber konnte sich diese Theorie, mehr ist es nicht, so gut verbreiten. Es gibt Interessengruppen natürlich, die auch daran ein Interesse haben. Oder jeder, der damals Angst verbreiten wollte, konnte das natürlich durch eine Infektion, die über die Luft übertragen ist, hervorragend.
Also ich würde mal noch konkreter nachfragen, wenn ich die Aerosoltheorie als Theorie abhefte und sage, nicht bewiesene Theorie, hätte das, was für Maßnahmen, die dann aber gekommen sind, eigentlich obsolet gemacht? Was hat man damit begründet?
Also, ich weiß nicht, ich habe das übrigens nie gehört, aber die FFP2-Masken, die hätten nur einen Sinn gehabt, wenn es etwas wäre, was wirklich inhaliert wird, was klein genug ist.
Und fürs Lüften gilt auch Ähnliches,
und das
oder?
Lüften, Lüften schreibe ich ja auch, Lüften ist immer gut. Ja, gehen Sie mal in den Klassenraum, wissen wir doch alle noch, wenn man den mal verlassen hatte und dann wieder reinkam, um Gottes Willen, macht die Fenster auf, Aber das hat nichts mit Infektionsrisiko zu tun. Mhm. Und das kam ja auf, diese Aerosoltheorie. Ich weiß natürlich nicht, ob jemand ein Interesse dran hatte und dann nur den entsprechenden Fall gesucht hat. Aber es gab die Chorprobe in Nordamerika, im Norden der USA irgendwo, und da hieß es, oh ja, ein Superspreading-Ereignis, da haben sich ganz viele infiziert und das kann ja nur über die Luft gehen. Und dieses wurde immer wieder, und die singen ja, ja, das heißt, die produzieren ja ganz viele Tröpfchen. Und dieses Ereignis wurde immer wieder gebracht als Beleg für die Aerosolübertragung, wie es dann hieß. Und diesen Artikel auf die Ursprungspublikation und auf die Begleitpublikation vom CDC gehe ich ausführlich ein. Da bleibt nichts übrig, auch nicht vom Superspreading-Ergebnis. Man hat nämlich dort übersehen oder absichtlich weggelassen, dass insgesamt 10 Personen, 3 schon am Folgetag nach 24 Stunden und der Rest am zweiten Tag nach 48 Stunden krank waren. Und das war damals völlig unüblich bei der sogenannten Wuhan-Form, beim Wuhan-Typ. Das hat länger gedauert, das hat eine Woche gedauert, 5 Tage auf jeden Fall.
Also waren die vielleicht schon vorher infiziert, bevor die Chorprobe war.
Genau, ja. Und das wird in dem CDC-Artikel auch diskutiert. Ja. Und übrigens, die Reviewer von dem Ursprungsartikel, die haben das auch schon gebracht. Die Reviewer haben da klar gesehen, und das war eine technische Zeitschrift, in der das veröffentlicht wurde. Und finde erstaunlich, die haben sich dann vielleicht Kliniker geholt oder Mediziner auf jeden Fall als Reviewer für diesen speziellen Fall. Aber die haben das auch schon in Frage gestellt. Und die eigentlichen Autoren haben das null diskutiert, überhaupt nicht. Die haben auch nicht diskutiert, dass die auf ihren selben Plätzen saßen. Das heißt zum Teil nur 20 Zentimeter Abstand. Da wurde nicht Abstand gehalten. Dann hatten sie eine Pause, ja, wo man halt irgendwas gegessen und getrunken hat. Die hatten genügend Kontaktmöglichkeiten, auch außerhalb der Übertragung durch die Luft, und das wurde alles nicht diskutiert. Das heißt, dieser Artikel ist für die Aerosolübertragung nichts wert, genau wie andere, wo es darum ging, dass irgendwo eine Klimaanlage in einem Restaurant nicht funktioniert hat, eine falsche Luftführung, und deshalb, ja, wieso ist es deshalb über die Luft übertragbar, frage ich mich. Wenn die Klimaanlage richtig gewesen wäre, richtig funktioniert hätte oder gar keine da gewesen, hätte es dann auch eine Übertragung gegeben.
Also eine Kontrollgruppe sozusagen. Ja.
Nein, also die Belege, die angeblichen Belege, die vorgebracht wurden für die Übertragung durch die Luft, sprich via Aerosolpartikel, die sind absolut dürftig, die sind eigentlich gar nicht vorhanden. Und wie der Jefferson mal in einem Interview sagte, der S-Autor von dem Cochrane Review ist das.
Zum Thema Masken, ne?
Ja, der sagte, die Theorie ist so dünn wie Luft. Ja, da ist einfach gar nichts, null dran. Aber eben absolut plausibel, wie ja auch die Maske absolut plausibel ist. Deshalb ist die auch so beliebt. Man hat was vor Mund und Nase, ja, das muss doch wirken. So ungefähr, ja.
Bevor wir da reingehen, noch ein Baustein der Erzählung, die dazu passt zu der Aerosoltheorie. Es ist die asymptomatische Ansteckung. Wurde auch schon öfters besprochen, aber ich fand es trotzdem nochmal, Sie haben es auch nochmal aufgegriffen. Weil im Buch lese ich, oder auch von anderen Ärzten weiß ich mittlerweile, es gibt völlig unbestritten präsymptomatische Ansteckung, also Leute, die haben noch keine Symptome, werden aber bald welche entwickeln und sind vorher ansteckend, so habe ich es verstanden. Aber in der Corona-Zeit war ja ein wichtiger Baustein, du bist ansteckend, obwohl du nicht krank bist und auch nicht krank wirst, immanent. War diese Annahme wissenschaftlich fundiert und stellte sie jetzt, also 5 Jahre später, kann man sagen, ja, erwiesenermaßen konnte man sich bei Corona besondererweise auch gesund anstecken und andere infizieren.
Ja, also ich habe es schon gleich geschrieben, auch in diesem Artikel. Das wissen wir doch schon immer, dass man vorher ansteckend sein kann. Das ist doch bei einem jetzt neuen Virus nichts Besonderes. Das wurde ja bei der Corona-Infektion oder bei diesem Virus so dargestellt. Das ist jetzt was ganz Besonderes. Das haben wir ja noch nie erlebt. Mhm. Und das ist natürlich falsch. Mhm. Wir kennen es von, nehmen wir die sogenannten Kinderkrankheiten, die Masern, Röteln und so, die man so nennt, weil man sie als Kind kriegt, nicht weil sie unbedingt harmlos sind, sondern die sind so ansteckend, diese Viren, dass man sofort beim ersten Kontakt im Leben sozusagen krank wird. Meine Generation hat dies eben noch gehabt, die anderen sind geimpft. Mhm. Ja, und das ist da auch ganz klar, in der Inkubationszeit, und das ist eben bevor man Symptome hat, ist man schon sehr ansteckend. Windpocken genauso. Das respiratorische Sekret, weil die Erreger dort ausgeschieden werden. Und dass das jetzt bei einer, sagen wir mal, banaleren und echten Atemwegsinfektion, weil Masern, das sind ja dann systemische Infektionen, auch so ist, ist nicht weiter verwunderlich. Wir kennen das. Nur, dass man daraus jetzt ein großes Problem gemacht hat, das war, sagen wir, das Verlogene dabei. Mhm. Ja, zumal ja dann auch, stelle ich ja auch da im Buch, das RKI sich schnell wieder davon zurückgezogen hat, von dieser asymptomatischen Übertragung. 2 Monate später war das in den eigentlichen Fachdarstellungen für die Fachwelt schon nicht mehr vorhanden. Spielt keine Rolle, stand dann da. Ja, ein bisschen besser ausgedrückt natürlich. Von untergeordneter Bedeutung. Und auch das Präsymptomatische, das wäre die normale Ausscheidung des Erregers, bevor man also Symptome kriegt, auch das Präsymptomatische wurde von Ihnen nicht mehr, also vom RKI nicht mehr weiter herausgestellt. Nein, nein, das Wichtige waren dann die Symptomatischen und das wussten wir schon immer.
Das ist nichts Neues, ne?
Überhaupt nicht. Und Anfang Juni sagte das eine WHO-Mitarbeiterin, die immer bei diesen ganzen Pressebriefings da aufgetreten ist, das Besondere sind doch die Symptomatischen und nicht, das ist ganz wenig, dieses Asymptomatische. Dann hat die was abgekriegt, weil ja über die ganze Welt ging, das Asymptomatische und Präsymptomatische sei wichtig. Aber dann hat sie einen Tag später das nochmal ein bisschen korrigiert, aber ist im Prinzip bei derselben Aussage geblieben, die Symptomatischen sind das Problem, das andere ist sehr, sehr selten und wir haben keine Belege. Ja, aber mit dem anderen haben sie uns verrückt gemacht.
Und ist denn jetzt 5 Jahre später, gibt es jetzt irgendeine Publikation, Erhebung von RKI oder Co., die sagt, hier übrigens asymptomatische Infektionen, so und so viele Todesfälle?
Nichts, gar nichts. Null. Mhm. Es hat ja auch nie jemand irgendwie versucht, was zu untersuchen. Mhm. Ne? Sie hatten ja auch Herrn Antes hier, der ja das ewig schon kritisiert hat, dass keine Daten erhoben wurden. Wir haben einfach nichts in der Hand, was wir auswerten können. Ja, solche Leute wie er, die wären ja dann wichtig, die hätten dann mal was Sinnvolles sozusagen für diese, für dieses Geschehen der Pandemie zu tun. Aber er kann es nicht, sie nicht, ich nicht, weil wir haben nichts, was erhoben wurde. Und da kann man nicht sagen, das ging ja über erst nur, wenn wir nur das erste Jahr betrachten, ging es über Monate, aber dann über Jahre. Dann kam ja im zweiten Jahr auch die Impfung. Man hätte Zeit genug gehabt, wie die immer sagen, eine Untersuchung, eine Studie aufzusetzen, die man dann hätte auswerten können. Aber es war kein Interesse dran. Das heißt, es wurde absichtlich nicht gemacht. Das kann man wahrscheinlich sagen, ohne dass man jetzt groß übertreibt. Mhm. Wenn so wenig Wille dahinter ist, Klarheit reinzubringen, dass wir später überprüfen können, was wir gemacht haben, dann kann das nur Absicht sein.
Ja, das ist ein bisschen viel für einen Fehler sozusagen, wenn so viele Fachleute auf einer Linie versagen. Also es sind 2 große Bausteine im Prinzip dieses ganzen Hauses, dieses ganzen Kartenhauses sind sozusagen nach Ihren Aussagen nicht vorhanden, sehr wackelig oder dünn wie Luft, haben wir jetzt gerade noch gehört. Und da sozusagen von dem ausgehend würde ich gerne einmal die Masken noch in den Fokus nehmen. Das war ja ein hochemotionales Thema. Ich habe selten sowas erlebt, ja. Und vor einem Jahr saßen wir hier und haben die RKI-Protokolle veröffentlicht und wollten einfach, es war gut zu hören, was haben jetzt eigentlich die Leute im RKI gesagt. Und da liest man halt, also die RKI-Spitze, Herr Schade war es im Februar 2020, hat noch gesagt, dazu gibt es Untersuchungen, es macht keinen Sinn. Und dann liest man den RKI-Protokoll einfach nur weiter, es ist sogar gefährlich oder sinnlos, wenn Laien Masken tragen. Also alles, was verpönte Kritik einer Wirksamkeit war, stellte sich auf der RKI-Ebene, auf der Fachebene als vorhanden da. Die hatten ähnliche Bedenken. Sie haben jetzt, Sie haben sich dann mit einer Trendwende beschäftigt im RKI, die dann eigentlich zur Maskenpflicht führte. Sie hatten es jetzt auch schon erwähnt. Jetzt vielleicht nochmal da den Fokus raufsetzen. Gab es jetzt in dieser Evaluation der Neubewertung, das RKI hat ja neu bewertet, also erst war klar, es bringt nichts und dann plötzlich doch. Und Ihrer Meinung nach, Sie haben sich das angeguckt und haben was gefunden in der Neubewertung?
Ja, nichts, was das Resultat stützen würde.
Mhm.
Die Neubewertung hat mit einer Tatsachenbehauptung abgeschlossen, der letzte Absatz. Ja, dass, ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, obwohl ich den ja zigmal gelesen habe, dass das Ganze eben wirksam ist in der Öffentlichkeit. Es ging ja bei diesem Artikel im Epidemiologischen Bulletin, der sogenannten Neubewertung von Masken in der Öffentlichkeit, es ging nicht darum, ob wir beide jetzt Masken tragen. Nur da draußen ging es eben drum, ob das was bringt in der Öffentlichkeit, um, wie das RKI dann geschrieben hat, die Infektionsausbreitung einzuschränken oder zu verlangsamen und damit die Überlastung von Krankenhäusern zu verhindern.
Genau.
Und dafür hat das RKI in diesem Artikel keinen Beleg. Und hat auch später nicht in irgendeinem anderen einen Beleg gebracht. Sie haben einiges an Fachliteratur zitiert. Und dem kann man aber nicht einfach glauben. Das ist das, was ich in dem Buch darstelle. Man muss immer ins Detail gehen. Und das ist halt leider sehr mühsam. Ist auch langweilig zum Teil. Weil Artikel, wissenschaftliche oder sogenannte wissenschaftliche Artikel sind oft schlecht geschrieben. Nicht die im angelsächsischen Raum, die schreiben besser. Ja, also gut, Beschreibung von Material und Methoden ist immer ein bisschen langweilig, ja, weil technisch. Aber man muss sich jeden Beleg, den ein Autor bringt, anschauen. Und so habe ich jedes Zitat vom RKI in diesem Artikel genommen, mir geholt und durchgelesen, was steht denn da drin.
In der Originalveröffentlichung
ja,
dazu.
Ja, natürlich. Dafür ist ja das Internet wunderbar. Man kann Internet kritisieren, aber dafür ist es wunderbar. Wir kommen jetzt an, wenn nicht gerade die Zeitungen das immer noch blockieren, kommen wir an alles eigentlich ran und können vieles da schon lesen, auch wenn nur der Abstrakt verfügbar ist. Man kann einiges erkennen und so. Und das habe ich da gemacht. Und kein einziger Artikel, der da gebracht wurde, als Beleg für eine Behauptung, hat diese Behauptung belegt.
Mhm.
Also ich meine, ich habe das ja schon vorher geahnt, weil ich bin ja nun mal seit langer Zeit in diesem Fach unterwegs und weiß, was Masken bringen oder was man überhaupt untersucht hat. Ich sage dazu auch immer, wir wissen ja noch nicht mal in der Klinik, ob die Masken da überhaupt wirksam sind, wenn wir sie da tragen.
Vom Fachpersonal getragen dann?
Von
ne?
Fachpersonal, also haben wir immer empfohlen, nicht nur wir hier in Deutschland, wurde international empfohlen, wenn man zum Beispiel einen Patienten mit Influenza pflegt. Der ist krank, der liegt im Bett. Und man muss als Pflegepersonal oder Arzt dem jetzt von Gesicht zu Gesicht nahe kommen. Dann hieß es immer, dann vorher eine Maske aufsetzen. Zum Schutz, damit man diese Tröpfchen nicht abkriegt. Gut, die Augen sind dann immer frei, aber man kann nicht auf 100% Sicherheit gehen. Man hat dann immer die Maske empfohlen. Aber dafür gibt es jetzt keine Untersuchung. Das ist eine Plausibilität. Zum einen. Und zum anderen ist es eine Arbeitssicherheitsvorschrift. Die Arbeitssicherheit verlangt, dass medizinisches Personal keinen Kontakt hat mit Blut und Körperflüssigkeiten. Speichel, Tröpfchen und so ist eine Körperflüssigkeit. Kann auch gegebenenfalls blutig sein. Das hängt vom Krankheitsbild ab, aber es geht um Blut und Körperflüssigkeiten. Ja, und das wird ganz stur gemacht, aber dafür haben die Arbeitsschützer auch keinen Beleg. Es geht nur drum. Das kommt aus der HIV-Zeit, aus der Frühzeit von HIV, wo man Fälle dargestellt hat, publiziert hat, wo über winzige Wunden, wo auch immer, angeblich das Virus wohl Eintritt gefunden hat. Und seither sind die Regeln in der Medizin viel strenger geworden, weil man Handschuhe anzieht und Masken aufsetzt und sonstige Schutzkleidung benutzt. Aber bewiesen im wissenschaftlichen Sinne ist das nicht. Auch nicht im OP.
Mhm. Ja. Und dann, es kam, glaube ich, was dazu, was ich auch interessant fand. Irgendwann postulierte das RKI auch, dass es hier auch um den Fremdschutz geht. Also, dass man die Maske nicht nur für sich selber trägt, oder? Sondern auch um anderes zu schützen.
Genau.
War das nicht Teil?
Das war Teil der Neubewertung. Mhm. Es ginge nur um den Fremdschutz. Es ging ja gar nicht um den Eigenschutz. Wir haben die Masken sozusagen nicht tragen müssen, um uns selber zu schützen, sondern wir sind gesund, wir gehen raus. Wenn wir krank wären, müssten wir zu Hause bleiben. Mhm. Das war die Logik dahinter. Wir gehen also raus zur Arbeit, einkaufen, sonst was. Und dann könnten wir anderen begegnen, aber wir könnten ja infiziert sein und als asymptomatische, präsymptomatische das dann übertragen. Mhm. Deshalb war das nur zum Fremdschutz gedacht. Wir haben noch nie vorher an den Fremdschutz gedacht. Und die Situation, die ich Ihnen geschildert habe, da Patientenbett und so, mhm, das ist Eigenschutz des Personals.
Ja.
Fremdschutz könnte man, wenn man will, sagen, ist die Maske im OP, dass das Operationsteam eine Maske trägt, weil unter ihm quasi liegt der offene Situs, wie wir das nennen. Also das ist eben das Operationsgebiet. Hm. Und das hat man aber auch nie so genannt. Das war natürlich Patientenschutz. Aber respiratorisch von Fremdschutz zu reden, war vorher nie da. Das haben sie, also ich weiß nicht, das RKI hat das wahrscheinlich nicht sich selber ausgedacht. Das kam alles von anderswo. Denn wir haben ja gemerkt, dass im Ausland sehr viele Sachen sehr ähnlich gehandhabt wurden. Das heißt, wir müssen gar nicht davon ausgehen, dass das RKI hier besonders kreativ war, sondern die haben einfach die Informationen genutzt, die sie bekommen haben. Und so haben sie eben die Masken für die Öffentlichkeit neu bewertet und mit dem Argument des Fremdschutzes bewertet. Weil, und dann kommt wieder asymptomatisch, präsymptomatisch, wir ja dann schon gefährlich sein können.
Und dann gab es ja sozusagen jahrelange Maskenpflichten. Man machte auch vor Kindern nicht Halt, man machte auch draußen nicht Halt. Es war sozusagen, es war Wahnsinn. Für manche war es wahnsinnig. Ich habe gerade, läuft in England ein Untersuchungsausschuss zur Pandemiepolitik. Da hat eine Frau von einem Altenheim mit Patienten, mit Demenzpatienten zum Beispiel berichtet, wie es denen ergangen ist, als sie über Monate ihre Pfleger nicht mehr sehen konnten. Und diese Leute, die brauchen unbedingt Mund und Mimik und Gestik. Und also über die Folgen könnte man sozusagen lange reden. Aber mich würde jetzt interessieren, jetzt kam ja noch die FFP2 on top. Das ging ja noch weiter. Es sollte jetzt FFP2, als ich die RKI-Protokolle gelesen habe, finde ich da Abschnitte, wo jemand sagt, eigentlich müssten die Personen, die FFP2-Masken tragen, müssten zum Hausarzt gehen, damit der sicherstellen kann, dass die Person, die jetzt plötzlich eine FFP2-Maske trägt, keine kardiologischen Probleme hat oder so, weil es eine enorme Belastung darstellt. Also haben Sie, als die FFP2-Maskenpflicht kam, noch mal mehr geschluckt oder sich noch mal mehr gewundert?
Natürlich. Und zwar immer noch meine Erfahrung aus Bayern. Es war Januar 21 und es war die erste Variante gerade da gewesen. Alpha hieß die, glaube ich, die besonders war. Dabei, es gab ja hunderte Varianten. Mhm. Ne? Man hat dann halt eine rausgegriffen. Und die sei ja so viel leichter übertragbar und da müsse man jetzt mehr tun. Und jetzt käme es auch mehr auf den Eigenschutz an, hat Söder damals in irgendeine Kamera gesagt. Und deshalb jetzt diese FFP-Masken. Das hat medizinisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Gar nicht. Ja. Und zumal dann im Bund, also Bayern hat dann wirklich eine FFP-Maskenpflicht gemacht für das gesamte Bundesland. Während im Bund wurde es freigestellt, den anderen, ihr könnt medizinische Masken nehmen, das sind diese OP-Masken, oder ihr könnt FFP-Masken nehmen, das sind ja alles medizinische Masken. Also das war natürlich nochmal mehr eine Verschärfung, die medizinisch nicht nachvollziehbar war. Also ich hätte das niemandem erklären können.
Und war sie dann nicht auch, wenn ich jetzt höre, das ist eigentlich Arbeitsschutz.
Ja.
War es dich dann nicht auch eine Gefahr? War es nicht eine Gesundheitsgefahr, ja, Menschen unter FFP2-Masken stehen
zu? Aus meiner Sicht schon. Es ist so, es ist kolossal anstrengend, eine FFP2-Maske so zu tragen, bei der Arbeit, bei körperlicher Bewegung, bei Treppensteigen zum Beispiel, wenn sie richtig sitzt. Deshalb haben ja auch die Leute, die nicht richtig, die wurde ja immer, die hingen irgendwie locker vor dem Gesicht, die meisten jedenfalls. Wir kannten die FFP2-Maske etwa seit Mitte der 80er Jahre auch aus dem Krankenhaus bei Tuberkulosepatienten, bei Patienten mit offener Tuberkulose der Atemwege. Davon redet man, wenn der Erreger sozusagen nachweisbar ist im Sputum. Ja, dann ist es eine offene Tuberkulose der Atemwege. Das wiederum wurde von den Amerikanern in die Krankenhäuser gebracht, denn diese FFP-Masken, Filtering Face Piece, die kommen ja eigentlich aus dem Arbeitsschutz der staubproduzierenden Industrie. Und die haben, dass die Amerikaner haben, weil damals die Tuberkulose durch HIV-Erkrankungen wieder mehr wurde. Auch dort ging die Tuberkulose vorher runter. Man hat Sanatorien geschlossen, alles das wie in Europa. Dann wurde es mehr und dann haben sie überlegt, was machen wir jetzt noch? Und dann haben sie die UV-Lampen wieder rausgeholt, die sie an die Decke gehängt haben, weil UV-Licht ist antimikrobiell wirksam, aber nur solange die UV-Lampe nicht verstaubt ist. Ja, dann kommt sonst nicht mehr genug durch und dann gibt es immer wieder auch Schatten, wo eben kein UV-Licht hinkommt. Und sie sind dann als dritte Maßnahme auch noch gekommen auf diese FFP-Masken, Staubschutzmasken hießen die am Anfang, ja. Und das wurde, wie so vieles, was aus den USA kommt, in Europa einfach kritiklos übernommen. Zack, waren die Masken auch bei uns da für TB-Patienten. Die wurden dann genauso schlecht getragen wie vorher die OP-Masken. Vorher hat man sich OP-Masken aufgesetzt, wenn man zu so einem Patienten ging. Und also wir kannten die eben schon aus dem Krankenhaus, aber sie haben dort eine absolut untergeordnete Rolle gespielt. Aber jeder, der sie mal tragen musste, der wusste, wie schwer das ist und wie unangenehm und dass man praktisch kaum Luft kriegt. Deshalb hat ja medizinisches Personal Masken bekommen mit Ausatmenventil, dass man wenigstens ausatmen konnte. Mhm. Das hat man den TB-Patienten natürlich nicht gegeben, weil also denen hat man überhaupt keine FFP-Maske gegeben, wenn man das sich logisch durchdacht hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls hätte man das natürlich prüfen müssen. Und die Arbeitsmediziner hätten das natürlich in der Klinik beim normalen Einsatz auch getan und die Regeln überprüft und genau gesagt, ihr dürft die nur 75 Minuten maximal tragen und dann muss eine halbe Stunde und so, wie das ja auch der Arbeitsschutz festlegt. Aber nichts davon geschah. Es spielte ja keine Rolle. Es spielte ja auch keine Rolle, wie die Masken getragen werden. Es war ja völlig wurscht. Mhm. Schon vorher. Ob das jetzt Stoffmasken waren, selber genäht, medizinische Masken als OP-Maske oder dann die FFP-Maske. Es spielte nie eine Rolle, offenbar, wie die getragen wurden, weil der Herr Wieler als damals Präsident des RKI hat immer nur gesagt, die müssen korrekt getragen werden. Mhm. Aber wussten Sie, was korrekt ist? Oder irgendwelche Leute auf der Straße wissen die doch nicht. Und das heißt, Sie haben es hingenommen. Es ging bei den Masken eben von Anfang an um etwas ganz anderes. Es ging nicht darum, jemanden zu schützen, sich selber zu schützen, schon gar nicht, denn es war ja dieser Fremdschutz. Ja, also von daher hätte man natürlich vieles anders machen müssen, aber es war auch da eben kein Interesse dran. Mhm.
Jetzt geht's ja aktuell, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, ich verfolge das nur mit einem bisschen ein Lächeln, obwohl es nicht lustig ist, aber es geht in der Aufarbeitung zu den Masken-Deals gerade.
Ja.
Geht's gerade ganz heiß her und Herr Spahn und der Suthoff-Bericht, also der Beschaffungsbericht. Und das ist wiederum auch jetzt nicht ganz Neues, weil der Bundesrechnungshof hat schon vor langer Zeit die Zahlen dazu veröffentlicht. Mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass jetzt plötzlich grüne Politiker, die sozusagen für alles waren, für Impfpflicht, für Maskenpflicht, jetzt sich versteifen in, wie jetzt die Beschaffung war. Die war scheinbar illegal und die war scheinbar überteuert. Aber grundsätzlich, wenn ich Sie richtig verstehe und wenn ich die RKI-Protokolle richtig lese, was ich denke, was ich tue, hätte es ja nie Masken für Laien, also hätten die gekauft werden brauchen?
Ja, natürlich. Und deshalb die Grünen, ich halte das für verlogen und da steht was anderes dahinter. Ich weiß nicht was. Das ist wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver, wenn man sich so auf einen da stürzt. So gut, er ist von der CDU, ist also sowieso eine Partei, mit der man sich von grünen Seite eben anlegen kann. Aber das hat ganz andere Gründe. Vielleicht auch, weil sie sich damals so massiv für alle Maßnahmen, sagen wir mal, und auch für die Masken ausgesprochen haben. Und das habe ich nie verstanden. Bevor wir in der Erwartung des menschengemachten Klimawandels waren, haben wir doch auf Umweltschutz geachtet, auch die Grünen. Und da war Umweltverschmutzung, also irgendwas wegwerfen, war doch eine Sünde. Und hat jemals einer von denen das thematisiert, was jetzt in der Welt und auf den Weltmeeren natürlich rumschwimmt an FFP-Masken? Auch die anderen sind ja nicht aus Papier, die zerfallen nicht einfach. Mhm. Das sind ganz toll gemachte Kunststoffe. Und deshalb sind die auch so trageangenehm, sagen wir mal. Fühlen sich ja an wie Stoffe, aber es ist eben kein Papier und verrottet nicht. Und jetzt ist damit die Welt sozusagen kontaminiert im Groben und niemand hat was gesagt. Also das halte ich für ganz verlogen. Mhm. Ja. Irgendwas wird es sein. Wir werden es früher oder später erfahren, was wohl die Motivation dahinter ist.
Also ich meine, es geht natürlich wirklich um viele Milliarden Euro. Das ist schon mal wichtig für uns alle. Aber ich merke einfach den Beigeschmack, dass das gar nicht thematisiert wird. Wir hätten sie vielleicht gar nicht bestellen müssen.
Ja, und vor ein, zwei Jahren ging doch durch die Presse, wie viele Millionen oder Milliarden Masken vernichtet werden müssen, weil angeblich die Haltbarkeit abgelaufen ist. Natürlich macht die Industrie ein Haltbarkeitsdatum, aber das heißt doch nicht, dass dann solche Materialien kaputt sind und nichts mehr wirken würden. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir sie nicht gebraucht hätten. Mhm. Das sind alles diese völlig irrsinnigen Sachen, die da geschehen sind. Und das kostet ja wieder. Man kann nicht sagen, ja, werden halt verbrannt. Wegschmeißen geht eben nicht einfach. Die müssen verbrannt werden. Das ist aufwendig. Mhm. Das kostet wieder Millionen. Mhm. Und insofern, da ist so eine Kaskade in Gang gesetzt worden. Man weiß irgendwie gar nicht, auch wenn wir jetzt hier reden, womit soll man eigentlich anfangen und aufhören. Ja, jedenfalls die Grünen haben nichts dazu beigetragen, vielleicht die Situation damals klären zu helfen, brauchen wir eigentlich Masken?
Ich würde gerne mit Ihnen noch die Corona-Aufarbeitungssituation, das ist jetzt schon Teil davon, streifen.
Ja.
Aktuell haben wir den Fall, dass es gab in Deutschland eigentlich ein Gerichtsurteil, was sich damit beschäftigt hat, ob Masken, Abstand und andere Dinge für Kinder verhältnismäßig oder potenziell kindeswohlgefährdend sind. Der zuständige Richter, Herr Detmar, der wurde jetzt sozusagen endgültig wegen Rechtsbeugung verurteilt. Der hat eine Gefängnisstrafe auf Bewährung, der hat keine Pensionsansprüche mehr, der ist sozusagen auch formell kein Richter mehr. Wir können diesen Umstand nicht bewerten, haben wir auch im Vorgespräch gesagt. Da sind wir beide nicht ausgebildet für, weil die Rechtsbeugungsvorwürfe haben eigentlich nichts mit dem Inhalt des Urteils zu tun. Aber der Inhalt dieses Urteils, der hat Wellen geschlagen, und zwar über Deutschland hinaus. Es ist eingeschlagen wie eine, positiv gesagt, Bombe, weil es gab Millionen von Menschen, die diese Meinung geteilt haben, glaube ich jedenfalls. Sie waren in gewisser Weise Teil dieses Prozesses, weil Sie haben ein Gutachten geschrieben, als es eben darum ging zu prüfen, ist es verhältnismäßig, Kindern Masken aufzusetzen. So, er kam zu dem Schluss, nein, hätten eigentlich für diese beiden Kinder, waren glaube ich zwei, hätten die aufgehoben werden müssen. Sie haben es geschrieben. Danach sind einige Dinge auch in Ihrem Leben passiert. Was ist dann geschehen oder wie ging es Ihnen damit, das Gutachten zu verfassen, und was ist danach passiert?
Ja, also dem Gutachten vorausgegangen ist ja mein Artikel in dieser Zeitschrift Krankenhaushygiene Up to Date, wo ich den RKI-Beitrag der Neubewertung zerlegt habe. Und so ist der Herr Detmar überhaupt auf mich gekommen? Weil ich war ja vorher noch nicht irgendwie in Erscheinung getreten. Da haben mich plötzlich Leute angeschrieben, von denen ich noch nie was gehört habe. Er war nicht darunter. Ja, so, dass ich Zuschriften gekriegt habe von Menschen, die ich gar nicht kannte. Ich kannte das nicht. Ich setze mich morgens vor den PC und da ist dann so eine Latte von Mails. Ich habe richtig immer wieder jeden Tag von Neuem ins Schrecken gekriegt. Was ist da los? Jetzt waren die nahezu alle sehr freundlich. Und dadurch bin ich sehr bekannt geworden bei all den Maskenkritikern. Mhm. Ich habe dann am Anfang, so naiv war ich, habe ich geschrieben, sagen Sie, woher haben Sie denn das eigentlich erfahren? Das war doch eine Fachzeitschrift. Ja, aber das, übers Internet ist das eben alles. Die Fachzeitschriften geben das ja auch raus als PDF-Datei, stellen dies online und so haben das eben viele gefunden. Mhm. Und so bin ich in dieser Maskenthematik, mit dieser Maskenthematik eben recht bekannt geworden und so hat er mich dann auch. Und dann hat er mich angeschrieben, eines Abends habe ich eine Mail gekriegt, das war im frühen Frühjahr 21. Es könne sein, dass er da solche Fälle bekommt und ob ich vielleicht ein Gutachten machen könnte und er habe hier Fragen formuliert und ob ich mich da zuständig fühle und für welche. Das ist ein ganz normales Verfahren, das habe ich vielfach erlebt, dass ich von Richtern kontaktiert werde. Hier, das sind unsere Beweisfragen, die wir gestellt haben. Sind Sie dafür kompetent oder nicht? Denn wir Gutachter müssen immer auch sagen, nee, das können wir nicht. Mhm. Ja? Und dann habe ich halt die Fragen gesehen und habe gesehen, ja klar, die Maskenfragen, da bin ich kompetent, für Abstand bin ich kompetent und für PCR-Tests nicht und für die Psychologie der Kinder auch nicht. Und so habe ich ihm das geantwortet und habe dann für die anderen beiden Themen andere Personen vorgeschlagen, die ich auch damals schon aus meinen ganzen Internetrecherchen zur Corona-Thematik kannte. So kam das. Und dann habe ich dieses Gutachten geschrieben und musste mich beeilen. Wir waren damals im Umzug begriffen. Ich habe Kisten gepackt und so weiter. Das lief alles so parallel. Ich musste vor Ostern fertig werden. Dieses Ziel hatte ich mir gesetzt, weil sonst wäre das privat schwierig geworden. Und dann hat das auch so geklappt. Und danach war erstmal nichts, aber dann wurde es sehr bald schwieriger. Die eine Klinik hatte ich schon quasi verloren durch den Artikel. Da wurde mir gesagt, sie sind politisch nicht mehr tragbar. Wir können diesen Vertrag nicht länger aufrechterhalten. Fachlich gab es nie irgendeinen Disput. Und das war vorbei und dann kam nach diesem Gutachten standen wir dann namentlich in der Zeitung, T-Online zum Beispiel, ne? Diese Gutachter, die ja bestens bekannt sind aus dem Corona-Kritiker-Milieu, das ist noch vorsichtig ausgedrückt, und mit Namen und von der AfD natürlich befeuert. Das heißt, die AfD fand zum Teil auch meinen Artikel damals schon gut. Und dann, das wurde mir in der Klinik auch vorgehalten. Hier, die AfD läuft mit ihrem Artikel vor, sozusagen in der Hand durch den Landtag in Bayern. Und dann habe ich gesagt, ja und? Das ist doch normal. Andere finden den auch gut. Mhm. Ja, warum nicht auch Leute von der AfD? Und so ging es dann nach dem Gutachten auch. Und die nächste Klinik kündigte meinen Vertrag mit der Begründung, das sei Applaus von der falschen Seite. Mhm. So. Und das habe ich erlebt im Zuge dessen, da bin ich ja nochmal bekannt geworden sozusagen durch diese Berichterstattung über die Gutachtertätigkeit, gab es in Potsdam den Untersuchungsausschuss, der war von der AfD initiiert damals, den gab es schon in 21, ich meine es war der erste Untersuchungsausschuss zu Corona. Und da habe ich dann plötzlich eine Einladung gekriegt, als Sachverständige da mich befragen zu lassen. Und wie gesagt, Umzug, ich wollte das abbiegen. Ich hatte keine Lust, nach Potsdam zu fahren. Also war überhaupt nicht eingeplant. Und dann haben sie mir erzählt, nee, das geht nicht. Das ist schon noch viel strenger als vor Gericht. Da kann man auch mal jemand anders sozusagen schicken oder den Termin verschieben, bei uns nicht. Also musste ich dahin. Das wäre auch sonst nicht gekommen, weil ich hatte eben gar nicht diese Publicity bis dahin. Ich war einfach so für mich tätig. Ich habe halt Wissenschaft gelesen, habe immer versucht, in meinem Bereich mich auf wissenschaftlicher Basis zu bewegen und solche Empfehlungen zu geben. Aber ich bin nicht diejenige, die sozusagen öffentlich ins Rampenlicht treten will. Bei anderen ist das anders. Und ja, und dann stand ich aber da relativ im Rampenlicht. Ja. Und ich glaube, dann war es das aber. Nee, da kam noch eine dritte Klinik. Ach ja, das war besonders interessant. Die dritte Klinik, da habe ich eine Fortbildung gemacht für Ärzte. War verabredet, Präsenzfortbildung und über Übertragungswege habe ich gesprochen. Und da kam ich auch auf die Aerosolübertragung, die zu diesem Zeitpunkt ja schon in aller Munde war. Und ich habe denen gesagt, also wissen Sie, aus meiner Sicht, dann habe ich das so ein bisschen erklärt, wie sich die Aerosolpartikel verhalten, wenn man die inhaliert und wo die eigentlich hin müssen, die Erreger und so, ist das nicht belegt. Ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie, das ist auch gar nicht meine Art, ich habe nicht gesagt, das ist Unsinn und vergesst es oder so. Und kurze Zeit später, also da sitzen da die Ärzte und man sieht immer bei jedem Vortrag, den man hält, es gibt Leute, die gehen mit. Die verstehen das und die interessieren sich, ob jetzt positiv oder negativ dafür. Und man sieht es an den Gesichtern. Und dann gab es die Pokerfaces, die lassen nie was rausgucken. Die gibt's immer. Und einige Tage danach kriege ich eine Kündigung. Ja, ohne Begründung. Wir kündigen fristgemäß. Das war dann mal eine fristgemäße Kündigung. Kann ja machen, kann ja jede Seite eines Vertrages machen. Aber das war für mich klar, das hing damit zusammen. Denn ich habe damit ein Grundthema in Frage gestellt. Und das durfte man ja nicht.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es nicht noch Hausdurchsuchungen bei allen Gutachtern,
so,
dieses
natürlich.
Urteil? Also auch bei Ihnen?
Ja, Sie erinnern mich noch an Sachen, sehen Sie? Die unangenehmen Dinge vergisst man. Irgendwann, ja. Ende Juni, also im April hatte ich das Gutachten abgegeben. Und Ende Juni, Kisten waren schon viele gepackt und gestapelt. Klingelte es morgens. Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Aber an dem Morgen war ich irgendwie später und ich war noch nicht fertig und ich war im Bad und das Wasser lief und ich hörte irgendein komisches Geräusch und habe gedacht, was ist denn das? Das ist sicher nicht die Klingel. Also es war so ein zweistöckiges Haus und ich hatte das noch nie erlebt, obwohl wir da viele Jahre drin gewohnt haben, dass ich im Bad war und die Klingel ging unten. Ich habe das einfach nicht gehört. Und plötzlich hörte ich Leute, es ist wie so ein Bauernhaus gebaut, obwohl es nicht alt war, mit so einer Stiege, die hochgeht seitlich, zu einem zweiten Eingang. Und da hörte ich Stimmen und eben dieses Geräusch auf der Treppe und da ging sonst niemand. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich musste mir was zum Anziehen holen und bin erstmal durch den Flur zum Kleiderschrank. Und dann konnte ich die Tür sehen, so eine dicke, moderne Eingangstür mit so Glasfenstern dazwischen, wo man aber nicht wirklich durchgucken kann. Da sah ich, da stehen welche. Dann bin ich wieder zurück ins Bad und das Bad ging eben zu dieser Stiege. Und dazu musste ich in die Badewanne steigen, sonst kann man nicht rausgucken. Und ja, da standen dann 4 Polizisten, 3 Männer, eine Frau. Und die sagten was zu mir. Ich war völlig konsterniert. Und ich habe nur verstanden, Hausdurchsuchung. Und ich dachte, um Gottes Willen, weil ich sah die Polizisten und dachte, meiner Tochter ist was passiert und die schicken jetzt Polizei und zwar viele sozusagen. Und dann hatte ich aber das aufgeschnappt, Hausdurchsuchung. Und die waren sehr sachlich, sehr ruhig und haben gesagt, ziehen Sie sich in Ruhe an. Und ich habe gesagt, kommen Sie bitte nach unten wieder. Ich mache Ihnen dann unten auf. Und ich war ja nur so froh, dass es nur eine Hausdurchsuchung war. Also man begreift es nicht, was da alles in einem vorgeht, in Sekundenschnelle. Und dann war ich noch, was für eine Frau nicht immer einfach ist, ich war noch überhaupt nicht fertig. Ich hatte keine Frisur gemacht, nichts, ja, was man sonst so macht, um sich nach außen zeigen zu können. Und dann bin ich halt runter. und habe denen aufgemacht. Und dann haben sie mir ein langes Schriftstück gegeben, das sollte ich durchlesen. Ich habe natürlich da überhaupt nicht den Nerv gehabt, da irgendwas durchzulesen. Ich habe nur gesehen, so viel, das stand glaube ich auch auf der ersten Seite, es ginge darum, ob ein sogenanntes Kennverhältnis besteht zwischen mir und dem Richter. Mhm. Ich hatte vorher noch nie von so einem Verhältnis gehört. Haben Sie schon mal was von einem Kennverhältnis? Also gut, ich kann ja ein bisschen denken und habe mir gedacht, aha, es geht darum, ob wir uns kennen, so, oder kannten eben. Und dann haben die gesagt, ja, und tut uns leid, und haben sie wirklich gesagt, tut uns leid, dass wir, und wir müssen sich jetzt aber, müssen jetzt alles durchsuchen, und ist hier noch jemand da? Und da habe ich gesagt, ja, mein Mann ist da, der schläft aber noch, weil der ist so ein Nachtarbeiter, der geht immer erst so um 3 Uhr oder so ins Bett. Und dann haben sie gesagt, ja, aber es muss leider sein, bitte wecken Sie ihn. Wir schicken einen Beamten mit. Sind die mit mir hoch, und dann habe ich ihm gesagt, du bitte, wir haben hier eine Hausdurchsuchung, also ich, und du musst jetzt aufstehen. Das sind doch Sachen, die glaubt man doch einfach nicht. Und er hat das ganz cool genommen und ist dann gegen jede Gewohnheit schon sehr früh aufgestanden. Also extrem früh waren die nicht. Die waren, glaube ich, zwischen sieben und acht da oder so. Ja, also von wegen 6 Uhr in aller Herrgottsfrüh, nein. Und war mir klar, worum es geht. Dann sind wir hoch in mein Arbeitszimmer und haben da eben nach etwas gesucht, was sie wollten. Das hatte ich ihnen gesagt. Das habe ich alles abgeheftet in einem Ordner. Und jetzt hatte ich doch aber schon Kisten gepackt. Jetzt den Ordner zu finden, wo der Ordner drin ist, ist ja gar nicht so einfach. Haben wir erstmal frustran etliche aufgemacht mit Büchern und CDs und was weiß ich. Und dann ist mir eingefallen, ach, das sind ja die beruflichen Sachen, die habe ich ja woanders hingestellt. So. So haben wir letztlich den Ordner gefunden. Und den haben sie dann mitgenommen. Und das Ganze hat eine Stunde gedauert. Dann musste ich irgendwas noch unterschreiben und konnte eigentlich nicht, war schon nervös. Also ich hatte nie Angst die ganze Zeit nicht, aber ich war nervös. Und habe da was hingekrakelt und habe gesagt, sehen Sie, ich kann noch nicht mal mehr unterschreiben. Und dann sagte einer von den Polizisten wirklich, ach was, das liegt nicht an Ihnen, das liegt am Stift. Das heißt, der hat mich noch ein bisschen beruhigt. Mhm. Ja, und die haben dann meinen Laptop mitgenommen, das wollten sie unbedingt haben. Aber ich durfte mein Smartphone behalten, weil ich gesagt habe, hören Sie, ich bin völlig damit nur an die Welt, an meine Berufswelt angeschlossen. Ich habe nachher einen Termin, ich muss wegfahren in einer Klinik, ich brauche das Teil. Dann haben sie es kurz angeschaut und sie wollten sehen, gab es da irgendwelche Kommunikation mit dem Richter? Und die gab es nicht, wir haben nicht kommuniziert. Er hatte mir 2 Schlagzeilen mal geschickt aus den USA. Zur Corona-Thematik, mehr war da nicht. Dann fanden sie das ein bisschen komisch und haben mir das Smartphone wiedergegeben, weil sie gesehen haben, da lief ja nichts über diesen Kanal. Und am nächsten Tag, eigentlich sollte ich es mir abholen bei der Kripo in der Kreisstadt. Und nachmittags rief er mich aber an, der Chef von der Gruppe, und hat gesagt, morgen früh bringt das mir. Und so war es dann auch. Am nächsten Tag, da war ich fertig mit allem, dann hat er mir das gebracht und da war die Sache erledigt. Und da hatte ich da unten so ein Schildchen kleben, dass das eben von der Kripo durchgeguckt wurde an dem und dem Tag. Und das war schon für mich eigentlich unfassbar. Ich habe später, wie gesagt, Umzug in der neuen Wohnung, dann manchmal gedacht, dann gucke ich zum Gartentor und denke, jetzt kommen sie wieder. Ohne Emotion, ohne Angst. Aber das wäre doch ein Gedanke, der wäre mir vorher nie gekommen, dass die Polizei zu mir ins Haus kommt. Und das muss ich sagen, nehme ich auch der Regierung sehr übel. Das ist mir jetzt persönlich passiert. Aber was all den anderen passiert ist, ist extrem zum Teil eben gewesen. Und das war nicht normal. Und das war aus meiner Sicht gewollt. Leute wie ich, und das sollte natürlich ausstrahlen, sollten verunsichert werden wir sollten Angst kriegen, mach das bloß nie wieder. Mhm. Und andere, die lesen das und für die sollte derselbe Effekt kommen. Um Gottes Willen, sowas machen wir nicht. Dann geht's uns wie ihr. Ja. Und das war ja auch, diese Hausdurchsuchungen waren ja quasi eine konzertierte Aktion. Die haben das zur selben Zeit gemacht bei, ich weiß nicht, 17, 18 Leuten. Also nicht nur bei uns drei Gutachtern. Und das ging dann auch durch die Presse. Und das war mir dann gar nicht mehr recht. Dann wurde beschrieben, wie übel die Polizei vorgegangen ist. Und meine Polizei, die Kripo-Beamten, die waren überhaupt nicht übel. Die waren einfach völlig sachlich bei der Sache, haben ihre Aufgabe erfüllt, haben mir keine Angst gemacht, haben nichts, haben... Ich wurde auch gefragt, ob sie bewaffnet waren. Ja, ich glaube, sie waren. Sie hatten so Polizeiwesten an. Sie waren nicht in Zivil da. Und aber in den Medien stand Schreckliches, was sie gemacht haben. Ja, vielleicht war das woanders so, aber bei mir nicht. Hm. Und das wollte ich eigentlich gerne wieder gut machen. Ich wusste nur nicht, wie. Hm. Ich habe dann eine Mail geschrieben an die zentrale Stelle der Kripo in der Stadt und geschrieben, dass mich niemand gefragt hat, was diese Berichterstattung angeht. Mhm. Und das habe ich als, wenn ich da nichts tue, habe ich das als ungerecht empfunden. Das macht man nicht. Ja, die waren einfach fair und sachlich. Mhm. Ja, das war im Juni, genau. Der Untersuchungsausschuss in Potsdam, das war schon im Mai gewesen. Und dann konnte ich mit der Sache irgendwie langsam fertig werden. Aber ich muss sagen, dann reifte auch mehr für mich dieser Wunsch und der Druck in mir, darüber was zu schreiben, das Buch zu machen und zu klären, was hat es mit Maskenabstand und all diesem Zeug auf sich? War da überhaupt was, jemals was dahinter? Was findet man dazu? Und das habe ich gemacht, so gut wie ich es konnte. Das hat ewig gedauert, kann man sagen. Mhm. Ja, wobei ich das Manuskript auch manchmal wenige Monate habe liegen lassen, weil dann braucht man einfach ein bisschen Freiraum. Und dann habe ich es mir wieder rausgeholt.
Mhm. Jetzt vielleicht mal so zum Schluss noch gefragt, rückblickend, gab es Ihrer Meinung nach dem, was Sie einsehen konnten, jemals überhaupt eine Gesundheitsgefahr, die all das begründete, was geschehen ist?
Nee. Das ist mir dann auch erst richtig bewusst geworden. Also am Anfang habe ich mir gedacht, was soll ich mich impfen lassen? Ist eine Grippe. Hm. Ja, ich lasse mich auch nicht gegen die Influenza. Ich habe manchmal, wenn der Betriebsarzt besonders gedrängelt hat, dann habe ich gesagt, okay, nehme ich halt mal die Influenza-Impfung. Aber ich bin da nicht jedes Jahr hingegangen. Und sonst habe ich alle möglichen Impfungen oder meine Tochter impfen lassen und so, wie man das halt so empfohlen bekommen hat. Aber bei der Erkrankung sah ich keinen Grund. Und dann habe ich mich wiederum für das Buch mehr mit beschäftigt. Wie fing das Ganze eigentlich an? Was wusste das RKI? Und das RKI hat ja dieses sehr schöne Surveillance-System für akute respiratorische Erkrankungen. Da habe ich auch früher gelegentlich mal reingeschaut in die Tabellen, welche Viren sind jetzt gerade unterwegs, so ungefähr. Und aber nicht systematisch und schon gar nicht im ersten Corona-Jahr systematisch. Aber nachträglich habe ich gesehen, es war doch nichts. Mhm. Es war einfach von diesen Daten her nichts da, was irgendwie beunruhigend gewesen wäre. Um Mitte März, wo eben die Hochstufung erfolgte, hohes Risiko und dann der Lockdown kam, da lag der Anteil von dem SARS-CoV-2 an dem ganzen Virus-Cocktail, der im RKI-Labor isoliert wurde, bei 1,6%. Ja, was ist das? Hm. Und es ging in diesem Jahr nicht über 6%. Ende des Jahres war es dann plötzlich mal 14%. Nachdem es vorher immer 6% war. Also ich glaube, man hat auch nachträglich noch mal ein bisschen sozusagen Statistiken überarbeitet. Ja, klar gibt's immer wieder neue Befunde, die vorher nicht da waren, aber es war ja ihr eigenes Labor. Mhm. Also gut, aber maximal waren es 14% Ende Dezember 20 und Anfang Januar 21. Dann ging es wieder runter auf 6% und ging nie wieder hoch. Nie wieder in einen zweistelligen Bereich. Der Rest sozusagen zu den 100%, das waren alles die anderen Viren. Das waren Rhinoviren, hauptsächlich waren auch mal ein paar von den normalen Coronaviren. Und was wir sonst so RSV noch auf der Palette haben. Aber nicht dieses SARS-CoV-2 hat nie eine führende Rolle gespielt, noch nicht mal annähernd. Und das geht ja auch aus den Protokollen hervor, das sagen die ja selber.
Ja.
Übrigens, die Protokolle, da habe ich noch etwas, würde ich gerne noch ergänzen zu den Masken. Mhm. Klar, das RKI hat vorher immer sich so geäußert, ich habe auch mal ein Interview im ORF gesehen mit Herrn Wieler, wo er sagt, nein, nein, keine Masken für die Öffentlichkeit, die sollen für die Leute da sein, die sie beruflich brauchen. Aber dann, als die Maskenpflicht sozusagen heraufkam, ich habe das erkannt an den Protokollen, wo es da um diesen Artikel ging, der geschrieben werden sollte, da kam doch keine Kritik mehr aus. Also jedenfalls keine Kritik, die in den Protokollen, das muss man dazu sagen, festgehalten ist. Denn das sind ja Ergebnisprotokolle. Und das hat mich schon sehr enttäuscht. Und mein Kommentar, den ich Anfang Mai geschickt habe, der ist auch nicht ein einziges Mal erwähnt. Ich habe eine Antwort-Mail gekriegt, so automatische Antwort vom RKI. Bitte Geduld und so weiter, das Übliche. Aber der ist nicht durchgedrungen. Den haben die sicher zur Kenntnis genommen, aber eben beiseite gelegt. Es war ja nichts, was sein durfte, diese Kritik. Später habe ich dann mal aus dem RKI gehört, das wurde mir erzählt, dass einer, der dort arbeitet, gesagt hat, aber warum, der Artikel war doch gar nicht so schlecht. Das ist von daher schon ein großes Lob. Ja. Natürlich war der Artikel später auch, aber auch mein Kommentar war in der Sache genauso gut. Und den hätten die zur Kenntnis nehmen und bearbeiten können, den hätten die auch in diesem Krisenstab besprechen können, haben sie aber nicht getan. Und eben einfach, wir wissen ja heute, warum. Es gab kein Interesse dran, es musste so weitergehen. Und und dann hatten wir das alles. Aber bevor ich auf die Masken kam, hatten Sie noch eigentlich ein anderes Thema jetzt gerade gehabt.
Naja, ich wollte nur mit Ihnen jetzt nochmal klären wollen, gab es die Gesundheitsgefahr?
Gab es die Gesundheitsgefahr?
Das haben Sie verneint.
Ich meine, nein. Nach den Daten, die man nachverfolgen kann, die ja auch das RKI ganz regelmäßig wöchentlich publiziert hat, gab es überhaupt nie eine besondere Situation. Und wir wissen es ja auch von den Kliniken, es gab ja keine Überbelegung. Und alles das, was an die Wand gemalt wurde, gab es nicht. Und es gab nicht die fehlenden Beatmungsplätze. Alles das, was gesagt wurde, hat nicht stattgefunden. Es ist, schwer zu begreifen.
Also es ist, obwohl das alles nichts Neues ist, wer die Daten schon seit einer Weile auswertet, wie ich auch, bleibt es wichtig, es zu sagen, oder es bleibt auch irgendwie schwer zu begreifen. Ich würde Sie gerne zum Schluss was fragen. Wir haben jetzt eine Enquete-Kommission, also ich glaube, sie ist noch nicht eingesetzt, aber sie ist kurz davor eingesetzt zu werden.
Ja,
es wird eine
Enquete-Kommission
im Bundestag geben. Ich gehöre dazu, finde eine Enquete-Kommission nicht ganz richtig. Wir wissen nicht, was da rauskommt, aber vielleicht auch fernab von der Enquete-Kommission, weil die Frage ist ja immer, setzt man jetzt die Hoffnung auf die Politik, ja, oder wird man selber aktiv? Sie sind ja auch aktiv, indem Sie ein Buch schreiben. Was erachten Sie für notwendige oder auch dienliche Schritte, wenn es darum geht, diese Zeit aufzuarbeiten?
Ja, also ich bin auch bei der Enquete skeptisch, weil da die Gutachter von Anfang an feststehen. Die andere Hälfte sozusagen der Kommission ist auch bei einem Untersuchungsausschuss nicht anders. Das sind Politiker aus dem Parlament, je nach Fraktionsstärke. Aber der Untersuchungsausschuss hat den Vorteil, dass die Sachverständigen nach Themen geladen werden, dass sie wiedergeladen werden können und angehört werden, dass sie die Wahrheit sagen müssen, dass sie vereidigt werden können. Ja, das hat natürlich eine enorme Bedeutung. Und insofern meine ich ja, ein Untersuchungsausschuss, jetzt wenn wir mal oft von der politischen Ebene reden, muss sein. Ich kann es mir anders gar nicht vorstellen, aber den wird es ja nicht geben. Es sei denn, diese neue Regierung wird auch nicht bis zum Ende durchhalten. Dann könnte es sein, wenn die Mehrheitsverhältnisse anders sind. Aber jetzt hat keiner von denen Interesse. Auch eben die Grünen, die jetzt einen Untersuchungsausschuss zu Spahn fordern, die würden nie einem Corona-Untersuchungsausschuss zustimmen. Das ist auch klar. Die Linken wahrscheinlich auch nicht. Und aber es darf halt nicht auf dieser politischen Ebene bleiben. Es wäre allerdings ein wichtiges Signal, ja, damit es auch in der Breite weitergeht. Es gibt so viele Bereiche. Nee, ich fange jetzt nicht an, mögliche Bereiche aufzuzählen. Aber nicht zuletzt wir, vielleicht so aus meinem, nicht nur Fach, sondern der ärztliche Berufsstand muss sich fragen, was haben wir eigentlich gemacht? Was haben wir geduldet? Was haben wir gut gefunden? Die, wie heißt es nochmal, die Ärztekammern, die haben ja Ärzten gedroht, die vor der Impfung warnen wollten, aufklären wollten oder nicht impfen wollten mit Entzug der Approbation. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Und das bei einer Infektion, die doch erkennbar, man hätte ja nur diese regelmäßig veröffentlichten Daten angucken müssen, zumindest um skeptisch zu werden. Ist es jetzt wirklich so schlimm? Bei einer Infektion, die erkennbar eben kein Killervirus ist, um diesen schrecklichen Begriff zu nehmen. Ja? Worauf haben wir uns eingelassen? Das müssen die sich fragen. Ja. Und das geht in andere Berufsgruppen rein.
Klar.
Theaterleute zum Beispiel, da gab es offenbar auch heftigste Vertreter, Befürworter der Corona-Maßnahmenpolitik, Österreich und so.
Aber die haben ja eigentlich alle keinen Vorteil, sich dieser Frage zu stellen aktuell.
Nein.
Würde nur Nachteile mit sich bringen.
Ja. Auch wenn sie, ja, sie haben alles mitgemacht, sie haben sich vielleicht auch impfen lassen, sie müssten sozusagen diese im Schnelldurchgang entwickelte Impfung mitverfolgen, was war da gewesen, wieso kam das? Und dann noch bei einer Infektion, die doch gar nicht so schlimm ist, die müssten sich selbst viel zu viel Fragen stellen. Ja, das glaube ich auch. Und dasselbe ist natürlich auch bei den Politikern im Parlament. Wer soll denn da Interesse haben? Auch nicht von der CDU. SPD auch nicht. Haben wir alle mitgemacht. Das wird es wohl, wenn nicht ein Wunder geschieht, nicht geben. Dabei hat doch der Bundespräsident gesagt, wenn es das Parlament nicht schafft, macht er es selber. Aber ich habe davon nie wieder was gehört.
Er hat dann auf seinem Schloss einen kleinen runden Tisch gehabt. Das hat niemand mitbekommen. Wurde gestreamt, haben sich ein paar hundert Leute angeguckt. Da war in keinster Weise irgendeine, sage ich mal, kontroverse Debatte. Das war völlig, also überhaupt nicht spruchreif.
Aber damit kann er jetzt sagen, er hat das erfüllt, was er gesagt hat.
Wäre so eine Feigenblatt-Aufklärung.
Ja, ist schon alles sehr enttäuschend. Ja.
Gibt's noch irgendwas zu diesem Thema zu sagen, was Ihrer Meinung nach wichtig ist?
Ja, und zwar, weil mir das gerade so einfällt, durch den Umzug bedingt hatten wir viel mit Handwerkern zu tun. Die waren viel kritischer als die Akademiker. Damit könnten wir vielleicht schließen. Die haben das begriffen.
Ja.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.